Heute geht es ja um das Wachsen. Und wann immer ich in einem Einzelgespräch, in einer Kleingruppe oder wo auch immer länger über dieses Thema rede, weiß ich am Anfang schon, wo es enden wird. Nämlich immer bei der Frage, aber woran kann man das denn sehen? Wie kann ich das messen? Geistliches Wachstum oder Veränderung, wie auch immer man es nennen möchte, das ist ja nichts, was man mit den Augen sehen kann. Wenn wir die Kinder vor Augen haben oder sie dann messen, dann sehen wir, sie sind gewachsen. Bei Pflanzen sieht man es auch sehr gut, aber wie ist es bei etwas Innerem, bei unserem inneren Menschen? Es ist natürlich richtig, dass wir das nicht messen können mit einem Lineal oder Zollstock oder was auch immer, aber das soll uns nicht davon abhalten, darüber nachzudenken, darüber zu reden und zu versuchen, es trotzdem zu beobachten. Denn eine Sache steht fest, alles, was Gott geschaffen hat, ist auf Wachstum und Veränderung angelegt. Nichts, was Gott geschöpft hat, wenn ich das mal so sagen darf, ist nicht dem Wachstum ausgesetzt. Die Natur, wir Menschen, das Universum, alles ist auf Wachstum angelegt. Und darum gilt das auch, das ist meine Hypothese, genauso für uns als Christen, als geistliche Menschen, als dieser neue Mensch, der wir geworden sind, als wir anfingen, an Jesus zu glauben. Also im Normalfall, ob wir es nun messen können oder nicht, sollten wir als Christen wachsen. Und um dem Wahrnehmen von innerem Wachstum heute ein bisschen auf die Spur zu kommen, möchte ich zwei Sachen mit euch machen. Zum einen einen Satz anschauen, den Jesus gesagt hat. Und zum anderen wollen wir gleich noch in das Leben von zwei Leuten aus unserer Gemeinde hineinhören, um auch da beobachten zu können, wie Wachstum passiert oder passiert ist. Aber fangen wir an mit dem, was Jesus gesagt hat. Es ist ein Satz, den ich da besonders in den Vordergrund stellen möchte. Und das ist der erste Satz, den wir im Markus-Evangelium aus dem Mund Jesu hören. Es war Markus also wichtig, das Wirken Jesu in seinem Evangelium mit diesen Worten anfangen zu lassen. Und wir finden sie in Markus 1, Vers 14 und 15. Und da möchte ich einfach mal mit euch reinlesen. Dort schreibt der Evangelist Markus: Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Der ein oder andere, der schon öfter mal in einem Gottesdienst war oder vielleicht auch das Neue Testament gelesen hat, fragt sich jetzt oder wundert sich, warum gerade dieser Satz? Es geht doch ums Wachsen. Aber spricht Jesus hier nicht die Menschen an, die noch nicht glauben? Und da ist zum einen das Ja richtig und zum anderen aber auch das Nein. Also nein, sie glauben nicht an Jesus als den Sohn Gottes, der für sie sterben wird. Aber sie glauben trotzdem, denn es sind Juden, zu denen Jesus hier spricht, und sie haben an Gott geglaubt, den Vater Jesu. Also ist schon ein geistliches Leben in seinen Zuhörern da, aber Jesus lädt sie dazu ein, diesen Glauben weiter zu intensivieren oder zu vertiefen oder wachsen zu lassen. Und zu dieser Einladung könnte man noch ganz viel sagen. Die griechischen Worte, die hier verwendet sind, die verschiedenen Sätze, die er sagt, könnte man genauer anschauen. Ich möchte mit euch aber nur auf den Kernbegriff dieses Satzes stehen bleiben. Metanoia, so heißt es im Griechischen. Kehrt um, heißt es in dieser Übersetzung. Und Metanoia besteht im Griechischen aus zwei Teilen. Einmal Meta, wie auch immer man das aussprechen will. Und das könnte man mit nach übersetzen oder auch mit über. Es gibt verschiedene Varianten. Es ist ein flexibles Wort, das sich immer beim Kontext etwas anpasst. Und der zweite Teil ist das Substantiv nous. Nous bezeichnet im Griechischen unsere kognitive Fähigkeit, also dass wir denken können, dass wir Konzepte erfassen, verstehen und reflektieren können, das, was uns Menschen also innerlich wirklich ausmacht. Und das wird eigentlich in der Regel einfach mit Denken oder Verstehen übersetzt. Wenn man diese beiden Begriffe jetzt zusammenpackt, dann könnte man es verschiedenerweise übersetzen, aber es geht eigentlich immer in die Richtung Nachdenken oder Überdenken oder auch Umdenken. Und daher kommt das Deutsche kehrt um oder Umkehr. Aber dieses Umkehr, anders als man es vielleicht versteht, wenn man die Worte einfach liest, bezieht sich nicht einfach nur auf die Einladung, überdenk mal dein Leben und fang an, Jesus, dem Mann, der am Kreuz gestorben ist, nachzufolgen. Es ist also nicht nur diese Einladung, an Jesus zu glauben. Es ist ein Teil. Aber es geht auch weiter, denn wir sehen, wenn wir einfach mal diesen Begriff im Neuen Testament suchen, dass er zum Beispiel in der Offenbarung sehr, sehr oft benutzt wird. Offenbarung, warum? Manche von euch kennen den Begriff Sendschreiben. Das sind diese kurzen Briefe, die am Anfang der Offenbarung aufgeschrieben sind, die Jesus sozusagen an die Christen verschiedener Gemeinden der damaligen Zeit übermittelt hat. Und in diesen Briefen, in jedem zweiten, kommt das Wort Metanoia vor, also Umkehr. Und hier spricht Jesus Christen an. Und wir finden das Wort auch bei Paulus, der seine Briefe ja bekanntermaßen auch an Christen in den verschiedenen Orten geschrieben hat. Und darum ist diese Einladung nicht nur an Menschen gerichtet, die noch nicht glauben, die Jesus noch nicht nachfolgen, sondern genauso auch an die, die ihm schon nachfolgen und trotzdem immer wieder diese Umkehr brauchen, von Jesus zu einer Umkehr eingeladen werden. Und das hört sich jetzt vielleicht etwas theoretisch an, aber ich bin mir sicher, dass, wenn wir ein bisschen nachdenken würden, ganz, ganz viele Beispiele für Umkehr, Umdenken, Nachdenken finden, die uns als Menschen eigentlich unser ganzen Lebensprozess durchziehen. Ich weiß zum Beispiel noch, als unsere Kinder in den Kindergarten kamen, da war für sie ein richtiges Umdenken nötig. Und sie sind da so langsam reingewachsen von, ich bin nur zu Hause mit meinen Eltern zwischendurch auf dem Spielplatz, kann aber immer machen, was ich will, hin zu einer Struktur in einer Gruppe, wo man irgendwie zusammen unterwegs ist. Ein Umdenken musste passieren. Dann kommen sie in die Schule. Nochmal ein großes Umdenken, weil jetzt viel strikter getaktet und ich muss irgendwie mitlaufen. Ich muss funktionieren, ich muss passen. Der Wechsel dann in die weiterführende Schule verlangt wieder ein Umdenken, denn jetzt bin ich irgendwie mehr gefragt. Die Lehrer denken nicht mehr so sehr für mich. Ich muss selbstständiger sein. All das, ihr wisst, wovon ich rede. Und wenn wir das jetzt mal in unseren Erwachsenenalltag hinein transportieren, dann wissen wir, dass wir auch ganz oft umdenken müssen, dass wir uns anpassen müssen. Wenn wir zum Beispiel einen neuen Job beginnen, da müssen wir uns in gewisser Weise anpassen, umdenken. Wenn wir eine neue Aufgabe in der Gemeinde oder im Ehrenamt übernehmen, wieder ein Umdenken. Wenn wir länger planen, im Ausland zu leben und dann dort unterwegs sind, dann merken wir, hey, hier muss ich auch wieder umdenken, weil das hier eine ganz andere Kultur, ein anderes Umfeld ist. Ihr merkt also, das sind nur ein paar Beispiele und ihr würdet sicherlich gleich aus der Hüfte geschossen noch ein paar mehr nennen können, wo wir umdenken müssen, umkehren müssen in unserem Verstehen, in unserem Denken. Also Metanoia, dieses Umdenken, begleitet uns unser Leben lang. Aber nicht nur geistig, sondern auch geistlich, so wie wir es gerade von der jungen Dame gehört haben. Es ist beides. Geistig und geistlich werden wir als Christen auch immer wieder dazu aufgefordert, manchmal auch gezwungen, umzudenken. Und das bezieht sich manchmal auf ganz abstrakte Sachen wie unser Weltbild. Wenn ich anfange, Jesus nachzufolgen, wenn ich zum Beispiel die Bergpredigt lese in Matthäus 5 bis 7, da wird das bisherige Weltbild, das ich vielleicht hatte, deutlich auf den Kopf gestellt, umgedreht. Und wir müssen anfangen, umzudenken im Kopf, im Herzen, in unserer Art und Weise, wie wir überhaupt das Leben erfassen. Dazu gehören dann auch alle Lebensbereiche. Die Werte, die ich habe, die Haltungen, die ich einnehme, all das wird durch dieses geistliche Umdenken, wo Jesus uns einlädt, immer wieder neu herausgefordert. Aber das passiert und muss auch nicht zum Glück von heute auf morgen passieren und nicht alles auf einmal, sondern es ist ein Prozess, der von dem ersten Tag, wo Jesus nachfolge, bis zu meinem letzten fortgesetzt wird oder fortgesetzt werden soll. Denn es ist ja nur eine Einladung von Jesus. Er nimmt uns an die Hand und will uns in diesem Prozess begleiten. Wie eine Pflanze, die anfangs ganz klein ist, aber dann langsam wächst und Früchte trägt. Und wenn man jetzt wieder dieses Bild der Pflanze vor Augen hat, dann kommt doch wieder die Frage, ja okay, umdenken, ich kann damit jetzt vielleicht etwas mehr anfangen, aber wie kann ich denn messen, wie sehr ich schon umgedacht habe, ob ich einen Lebensbereich schon umgedacht habe oder nicht? Und ich möchte diese Frage heute Morgen nur mit einer Gegenfrage begegnen. Und zwar lautet die Frage, müsste es nicht an ganz vielen Stellen auffallen? Müsste es nicht an ganz vielen Stellen auffallen, wenn ich schon jahrelang mit Jesus unterwegs bin und er mich immer wieder dazu einlädt, umzudenken, dass in all meinen Lebensbereichen sichtbar wird, dass da schon ein gewisses Maß an Umdenken passiert ist, dass ich vielleicht schon 2, 3 Schritte gegangen bin, noch nicht 10, aber doch ein paar. Das erwarte ich irgendwie ein Stück weit von mir, dass da Veränderung, Umdenken im Kopf passiert und dass andere auch ein Stück weit wahrnehmen, dass da etwas anderes da ist. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich bin seit einigen Jahren Fußballtrainer bei uns im Stadtteil in der F-Jugend. Ich habe bei den Bambinis angefangen und bin jetzt quasi 3 Jahre mit ein und demselben Jahrgang unterwegs. Also diese Jungs haben mich schon etwas kennengelernt und ich habe sie natürlich auch schon etwas kennengelernt. Jetzt ist es aber soweit, nach den Sommerferien gehen sie in die E-Jugend und bekommen einen neuen Trainer. Und ich bekomme neue Kids quasi. Und ich hoffe, dass die Kinder dann merken werden, hey, unser alter Trainer, dieser Erich, der war doch irgendwie etwas anders. Der Neue, der ist fachlich sicherlich deutlich besser als ich, keine Frage. Er hat Kurse besucht, hat sich darauf vorbereitet, war selber als Kind in die Vereinslaufbahn durchlaufen, habe ich alles nicht gemacht. Ich bin da so als Papa einfach reingerutscht und weil ich gerne Fußball spiele. Aber ich hoffe, dass wenn die Kids eine Weile mit dem neuen Trainer unterwegs sind, merken, da war irgendwas anders bei Erich. Etwas mehr, weniger meckern und mehr ermutigen. Etwas mehr Wertschätzung für kleine Fortschritte, auch wenn es der erste gerade Pass ist nach ein paar Jahren. Oder auch, dass ich einfach Interesse an den Kids habe, dass ich nachfrage, mit ihnen unterwegs bin, sie im Stadtteil auch begegne und dann kurz mit ihnen rede, was auch immer. Ich wünsche mir, dass meine Jungs das merken, dass da etwas anders war. Und damit will ich mich nicht loben oder in den Vordergrund stellen, sondern es ist eine gewisse Erwartung, die ich an mich habe. 3 Jahre war ich mit denen unterwegs. Hey, was wäre das, wenn die Jungs nicht merken würden, dass ich ein Christ bin? Vielleicht wissen sie das Wort, können das Wort nicht zuordnen oder würden das auch nicht sagen, aber merken, dass in der Art und Weise, wie unser Trainer mit uns umgegangen ist, spüre ich, dass da irgendetwas anders ist. Und das ist mein Wunsch für mich, für uns, dass dort, wo wir mit Menschen unterwegs sind und sie uns länger beobachten und kennenlernen, merken, hey, da ist irgendetwas anders. Der fällt auf, die fällt auf. Und mit dieser Frage möchte ich euch eigentlich jetzt schon entlassen oder aus dem ersten Teil, der zweite kommt gleich, und möchte dir diese Frage einfach mitgeben. Fällst du positiv auf? Fällst du positiv auf? Nehmen wir einfach mal deinen Job, dein Studium, das, was du gerade Vollzeit machst. Fällst du dort auf? Vielleicht bist du vorgesetzter Chef, was auch immer, und hast Mitarbeiter, die unter dir arbeiten. Merken sie, dass du ein anderer Chef bist als die Chefs, die sie bis jetzt hatten? Woran auch immer, ich weiß es nicht. Aber merken sie es? Willst du, dass sie es zukünftig merken? Fällst du als Student auf, als Lehrer, als Angestellter, was auch immer, ihr könnt da selber übertragen in euer Leben hinein. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen, wir als Gemeinde, dort, wo wir sind, in unserem Stadtteil, im Job, in unseren Freunden und Familienkreisen, dass wir dort positiv auffallen. Dass spürbar ist, hey, da ist jemand schon jahrelang mit Jesus unterwegs und er ist nicht so wie die anderen, die ich kenne. Man kann das feststellen, ob man gewachsen ist, indem man einfach Menschen beobachtet oder auch sich beobachten lässt. Aber man kann es auch feststellen, indem man ins Gespräch geht, indem man Leute fragt, merkst du bei mir irgendwas? Ist etwas anders? Und da möchte ich jetzt ins Gespräch gehen und ein paar Fragen stellen. Und ich danke euch, Ines und Gottfried, ihr kommt schon nach vorne, dass ihr euch zur Verfügung stellt und euch meinen Fragen stellt. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, ihr seid ja auch schon einige Jahre Mitglieder bei uns in der Gemeinde. Viele hier kennen euch, aber sagt doch vielleicht trotzdem mal ein paar Sätze zu euch. Wer seid ihr beide? Was macht euch als Familie vielleicht auch aus?
Ja, das ist meine Frau Ines Hessenauer.
Und das ist mein Mann Gottfried Hessenauer. Wir sind als Familie seit circa 4 Jahren hier in der Gemeinde und seit Oktober 22 ist Gottfried und ich Gemeindemitglied hier.
Ja, wir haben 2005 geheiratet und haben 3 Kinder, Jaron, Janis und Jamas.
Bei den Namen, wenn ihr genau zugehört habt, tritt eine Ähnlichkeit auf. Jamos, Janis und Jaron. Alle 3 beginnen mit dem J-A, ja. Ich vermute mal, es war kein Zufall. Was hat das damit auf sich?
Ja, es war kein Zufall. Ja, schon bei der Hochzeit haben wir das Thema, das Motto gehabt, wir trauen uns und sagen Ja. Und dieses Jahr soll uns eben auch begleiten, ja, dass wir weiterhin Ja sagen, jetzt in der Ehe, auch wenn es immer wieder Zoff, Streit und Stress gibt, Ja zueinander sagen. Und ja, wir haben ja auch uns eben noch kirchlich trauen lassen, dass auch Gott zu uns Ja sagt, er der Dritte in unserem Bund ist. Ja, sagt er zu uns, jedem Einzelnen von uns mit allen Ecken, Kanten, mit allen Fehlern, und so wollen wir das eben auch annehmen. Ja, und als dann die Kinder irgendwann kamen, die Familie größer wurde, haben wir gedacht, ja, dieses Motto, dieses Familienmotto wollen wir weiter nehmen und weitergeben und haben das dann eben in den Namen mit integriert.
Wow, schöne Idee, das Ja in dieser Weise bei euch auch in der Familie zu verankern. Kommen wir zum Thema Wachsen. Und ihr beide seid zwar ein paar Jahre mit uns unterwegs, aber schon sehr, sehr viele Jahre mit Jesus. Ihr folgt ihm nach. Bleibt dran, auch wenn es mal hoch und tief geht. Und da möchte ich euch fragen, was motiviert euch vielleicht nach all den Jahren immer noch mit Jesus mutig voranzugehen? Gottfried, vielleicht willst du anfangen.
Ja, das mutig voran triggert mich halt etwas. Ja, ich bin schon aufgewachsen im CVDM. Bei uns war das schon in der Jungschar so, dass da der Abschlussruf ganz am Ende mit Jesus Christus mutig voran lautete. Das haben wir dann auch weitergemacht, auch als ich Jungschar in der FEG in Viva gemacht habe, haben wir das übernommen, diesen Ruf. Ja, nicht einfach so mutig voran, so reiner Optimist, es wird schon wieder gut gehen, sondern mit Jesus Christus mutig voran. Ja, er ist da, er hilft, er ist nah, er kann einfach da einen begleiten. Ja, so wie man vielleicht auch, wenn man über irgendeinen Balken balanciert, es ganz gut ist, wenn jemand daneben ist und schnell mal einem die Hand reicht oder so, und so habe ich das auch öfters auch erfahren, dass Jesus eben mir doch schon immer wieder mal nah war und mir die Hand gehalten hat und geholfen hat.
Kannst du uns dafür vielleicht ein Beispiel erzählen, wo du das so in deinem Leben ganz persönlich gemerkt hast?
Ja, beim im Studium war es so, dass ist vielleicht die Zeit nicht ganz so richtig eingeteilt habe. Also manche würde sagen, ja, ich habe vielleicht mehr vom CVDM gemacht wie fürs Studium. Das habe ich dann auch irgendwann am Ende vom Studium gemerkt, wo es dann um die Arbeit geht, die man ja abgeben muss, zusammenschreiben muss. Und da ist es dann ziemlich eng geworden, so dass ich gemerkt habe, oh, die Abgabe ist schon ziemlich bald. Das reicht gar nicht mehr alles, was ich noch schreiben wollte, zu schreiben. Und dann habe ich zu Gott gebetet und gesagt, ja, jetzt habe ich doch hier geholfen, am Reich mitzubauen, an deinem Reich mitzubauen. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Und tatsächlich, er hat geholfen. Am Tag drauf kam ein Freund, ein Studienkolleg mit seinem Desktop, mit dem PC-Monitor alles mitgeschleppt. Damals gab es ja noch keine Laptops. Zumindest nicht erschwinglich, und hat mir dann geholfen, da von meinem Manuskript zu schreiben. Und in der Zeit, wo er das alles fein säuberlich die Fehler korrigiert hat, habe ich da noch die restlichen Kapitel zusammengefasst. Und Gott hat mir da geholfen, da noch irgendwie einen roten Faden reinzumachen, zusammenzufassen, sodass es irgendwie doch ganz rund wurde.
Wow, vielen Dank für dieses Beispiel. Du investierst ins Reich Gottes und Gott investiert sich dann auch in dich. Schön, das so zu sehen. Ines, vielleicht an dich noch die gleiche Frage. Was motiviert dich, auch nach so vielen Jahren mit Jesus unterwegs zu sein und ja, an ihn zu glauben, zu wachsen, geistlich, ja, einfach geistlich dran zu bleiben?
Ja, ich darf tatsächlich Jesus immer wieder in meinem Leben oder in meinem Alltag auch tatsächlich ganz konkret als Schuldvergeber erleben, als Kraftgeber und vor allen Dingen als treuer Begleiter durch alle Zeiten. Und die Erinnerungen und tatsächlich die Erfahrungen an sein Handeln in meinem Leben, in meinem Alltag, die motivieren mich, an ihm dran zu bleiben. Es gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Und ich habe als junger Erwachsener von einem Pastor hat zu mir gesagt, bleib dran. Und diesem Motto versuche ich täglich zu folgen.
Du hast gerade gesagt, dass du im Laufe deines Lebens Erfahrungen mit Jesus gemacht, dass das eher spürbar ist in deinem Alltag. Kannst du uns dazu ein Beispiel nennen? Wie spürst du, dass Jesus mit dabei ist?
Ich spüre das tatsächlich ganz konkret, wenn Jesus mir große und kleine Geschenke im Alltag macht oder ich auch tatsächlich er mich Wunder und Gebetserhörungen erfahren lässt.
Also wenn du Wunder sagst, da werden wir natürlich hellhörig und wollen auch mehr wissen. Kannst du uns von so einem Wunder oder ja, Gott in Aktion kann man es ja auch nennen, erzählen, wo du gemerkt hast, dass Gott da wirklich wunderbar wirkt?
Ja, ich erinnere mich ganz besonders an eine Gebetserhörung, an Wunder im Frühjahr 2024. Ich hatte einen schweren Bandscheibenvorfall und es war klar, ich kann 4 Wochen in Reha gehen. Und in dieser Zeit war eine Haushalts- und Familienhilfe genehmigt worden. Aber es war einfach schier unmöglich, einen Träger und eine Person zu finden, die diese Aufgabe übernimmt in der Zeit. Viele haben für eine Lösung gebetet, auch das B-Team hier in der Gemeinde. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Beter. Und ja, es war dann ganz arg spannend. Es war wirklich menschlich unmöglich, jemanden zu finden. Aber am letzten Tag, bevor ich in die Reha bin, hat sich eine Person gefunden und sogar noch persönlich vorgestellt. Das hat mir sehr gut getan. Und da habe ich dann wieder erlebt und erfahren tatsächlich dieses Wunder. Für Gott ist kein Ding unmöglich und er sorgt für uns. Er hat einen ganz anderen Plan und ist allmächtig. Er hat einen ganz anderen Maßstab wie wir in der Welt. Wenn manche Dinge für uns unmöglich erscheinen, hat er einen besseren Plan.
Ja. Vielen Dank, dass wir so ein bisschen jetzt einen Überblick über das bekommen haben, was euch geistlich motiviert, an Jesus dran zu bleiben. Gottfried, dann hat dir dein Körper vor gar nicht allzu langer Zeit den Boden unter den Füßen weggezogen. Was ist passiert?
Ja, das war, angefangen hat es Anfang des Jahres, Januar. Da habe ich dann innerhalb von 2 Monaten mehrere kleine Schlaganfälle gehabt. So die ersten hat man noch nicht ernst genommen oder nicht richtig wahrgenommen oder die Ärzte konnten nicht richtig, weil es untypisch war, das Zuordnen am Schlaganfall. Erst nach dem dritten hat man dann eben Kernspin festgestellt, Schlaganfall und weitere Untersuchungen eben, dass es eben an meiner Halsschlagader eben eine Engstelle gab, also Verkalkung so groß war, wo sich wohl immer wieder Brocken gelöst haben, die dann sich so Richtung Gehirn gewandert sind im Blut und dort eben dann die Schlaganfälle ausgelöst haben.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein gesundheitlicher Einschnitt auch manches irgendwie so ein bisschen ins Wanken bringt, auch die Beziehung zu Jesus. Was ist dir damals in der Hinsicht durch den Kopf gegangen? Gab es da etwas, was dich beschäftigt hat?
Ja, also natürlich, wo dann die Diagnose feststand und auch gleich hieß, ja, jetzt muss ich im Krankenhaus und die nächste Zeit auch gleich operiert werden, war für mich schon so der jetzt war so die Frage, jetzt ist ja die Ines wieder allein daheim, mit den drei Kindern, mit dem Haushalt, alles. Gerade war sie einigermaßen wieder so fit und jetzt bleibt doch wieder alles in ihr hängen. Und da habe ich mir schon Sorgen gemacht, ja, was passiert jetzt mit ihr? Wird nicht die Last zu groß werden? Und da muss ich sagen, ein paar sind auch zu mir gekommen, haben mir geholfen. Die haben ein bisschen dann gesagt, ja, du musst vielleicht auch positiver sehen und eben sagen, ja, Gott hat so lange gewartet mit den Schlaganfällen, bis jetzt die Ines wieder einigermaßen fit war und das eben auch tragen konnte. Ja, aber trotzdem so in der Nacht dann vor der Operation, da ist mir dann doch schon ziemlich schwummrig geworden, wenn die da am Hals operieren, Halsschlager öffnen und ja, und da habe ich gedacht, ja, was ist, wenn doch die OP schief geht, dann ist Ines mit den drei Jungs dann allein.
Und das sind ja sehr herausfordernde Gedanken, sehr existenziell, auch für euch als Familie. Was hat dir dann in dieser Situation geholfen, vielleicht auch gerade in der OP, diese Fragen, diese Zweifel, Sorgen auch unter die Füße zu kriegen, ist das falsche Wort, aber damit klarzukommen?
Ja, die Ines hat mir am Tag vorher noch dann am Telefon gesagt, du kannst auch beten oder den Psalm 23 eben dann beten oder vorsagen. Ich war ja nur örtlich betäubt, weil man eben wissen wollte, ja, wenn da irgendwas schief geht, das ist an meiner Reaktion, die gleich feststellen können, was los ist und die eingreifen können. Also habe ich dann irgendwann angefangen, den Psalm 23 zu beten, aber da so mit Schlaganfallgedächtnis war alles nicht mehr so ganz so gut. Ich bin da immer nur so weit gekommen wie so, und wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Aber du bist bei mir, aber das ist trotzdem so immer wieder dann da gewesen. Ja, das ist so dieser Mutmachvers einfach wieder, so dieses mutig voran. Ja, Jesus ist bei mir, er begleitet mich. Das hat mir dann schon geholfen in der Zeit. Später ist mir dann natürlich irgendwann auch wieder etwas das Ende eingefallen. Ja, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ja, das merke ich. Ja, Barmherzigkeit habe ich gemerkt, ja. Gott hat so die Ärzte ausgestattet, dass sie so Operationen machen können. Ich bin dankbar geworden jetzt wirklich für alles, dass es gut verlief, die OP gut verlief, dass es mir relativ gut geht. Ja, äußerlich sieht man fast nichts mehr. So am Gedächtnis merkt man vielleicht noch ein bisschen was. Aber auch wirklich dankbar dafür jeden Tag, den ich noch habe, den ich leben kann, auch wenn ich mich auch freuen kann, mal die Ewigkeit mit Gott zu verbringen und dort im Haus zu wohnen. Aber auch hier darf ich das ja auch schon spüren. Mhm.
Vielen Dank. Ich finde es spannend oder interessant zu sehen, dass Jesus uns ja eigentlich vor solchen Situationen auch bewahren könnte. Aber oft tut er es nicht. Und wie du dann gerade aus dem Psalm 23 auch zitiert hast, haben wir bei dir in deinem Leben aber gesehen, obwohl er dich in diese Krankheitssituation hineinfallen hat lassen, war er dann in der Situation da und hat dich durchgetragen. Und du hast gerade gesagt, dass Ines gerade wieder fit war. Ines, bei dir gab es auch große gesundheitliche Probleme. Erzähl uns doch auch kurz, was bei dir passiert ist.
Ja, neben meinem schwachen Immunsystem, mit dem ich ständig zu kämpfen habe, habe ich dann Ende Oktober 2023 einen schweren Bandscheibenvorfall erlitten, L5-S1. Dazu kamen extreme und starke Entzündungen in dem Bereich. Und die ersten 8 Wochen waren geprägt von extremsten Schmerzen. Ich konnte kaum sitzen, liegen oder stehen. Und selbst einen 2-wöchigen Krankenhausaufenthalt mit Schmerztherapie hat kaum Linderung gebracht. Ich war extrem verzweifelt, total hilflos und wusste einfach auch nicht mehr weiter. Und erst nach weiteren 6 Spritzen bis Dezember 23 wurde es moderat besser.
Du hast gerade gesagt, du warst verzweifelt. Hat diese Krankheitssituation dich kognitiv verzweifeln lassen oder hast du auch gemerkt, dass das auch was an deiner Beziehung zu Jesus gerüttelt hat oder Fragen aufgeworfen hat oder dich irgendwie anders geistlich beeinflusst hat?
Es hat mich tatsächlich kognitiv beeinflusst. Zu der ganzen körperlichen Belastung kam dann eine psychische Belastung einfach noch dazu, die daraus erwachsen ist. Und ich habe Gott tatsächlich mit den Themen Wut, Verzweiflung in den Ohren gelegen, aber auch tatsächlich mit den Fragen, warum schon wieder ich, warum schon wieder eine Herausforderung. Ich habe einfach keine Lust mehr.
Und da dann natürlich auch die Frage, was hat dir dann geholfen, das zu überstehen? Du sitzt heute hier, erzählst uns von deinem Leben mit Jesus, du leitest mit Andrea gemeinsam das Diakonat Gebet, gehst da also auch Schritte voran. Wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen?
Geholfen hat mir tatsächlich, dass Jesus durchträgt. Dieses Bild, dass ich als sein Kind in seinen Armen bin. Er trägt mich nicht hinten über die Schulter wie so ein Schaf, sondern Jesus trägt mich auf Händen. Er hat Blickkontakt, er sieht, wie es mir geht und er ist bei mir. Und ganz besonders zum Anker, zur Zuversicht und Kraft ist mir Psalm 32, Vers 7 geworden. Da steht, bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich wieder jubeln über deine Rettung. Das hat mir Kraft gegeben und ich habe tatsächlich erlebt, ja, wenn ich loslasse, kann Jesus in mir zunehmen und dann beauftragt er mich auch neu. Und gerade und trotz all den Umständen, wie du schon sagtest, Erich, hat er mich beauftragt, im Gebetsdiakonat mitzuarbeiten. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Tun, meine Entscheidung, meine Gedanken, es geht um ihn. Und ganz kurz zusammengefasst, ich habe wirklich gelernt, ihm zu vertrauen. Und Vertrauen zahlt sich aus, er trägt durch. Und ich habe gelernt, loszulassen, mich an ihn loszulassen. Es fällt mir nicht leicht, Kontrolle abzugeben. Das musste ich in dem Moment, wenn es nicht mehr anders geht. Und dann habe ich einfach aber auch gemerkt, ja, mich loslassen an ihn. Er macht keinen Fehler. Er macht es nicht gut, sondern er macht es ganz gewiss besser. Mhm. Und ich habe in den letzten Tagen gelesen, ich dachte, das passt ganz gut. Investiere Vertrauen, wenn dein Glaube wachsen soll. Und ich glaube, darum geht's, dass wir wirklich Vertrauen investieren. Und es klappt manche Tage besser und manche schlechter. Mhm.
Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ich hatte bei Timothy Keller, manche von euch kennen ihn, er ist ja selber auch durch Krebskrankheit gegangen und dann auch daran gestorben. Und er hat ein Buch zum Thema Leid geschrieben. Und da hat er nicht wortwörtlich, aber so fasse ich es zusammengeschrieben, dass Leid im Leben von uns Christen oft ein Katalysator für geistliche Veränderung, geistliches Wachstum ist. Wir können nicht verstehen, warum Gott es zulässt. Das hatten wir gerade schon und das merken wir in unserem Leben, im Leben von lieben Menschen. Aber dort, wo es passiert, und das haben wir bei euch gesehen, bewirkt Gott sogar etwas. Vertrauen, Dankbarkeit, das hattet ihr jetzt genannt, sodass durch diese Krankheit nicht nur irgendwie er euch durchträgt, sondern dass ihr sogar etwas gelernt habt, was ihr ohne diese Situation so in der Weise oder in der Kürze der Zeit vielleicht gar nicht gelernt hättet. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns da mit hineingenommen habt und Gottes Segen weiterhin für euren Dienst, für die Zeit hier und ja auch für euch als Christen, als Familie einfach gemeinsam unterwegs zu sein. Gottes Segen euch dabei. Vielen Dank. Ich möchte mit einem letzten Bild abschließen. Oh, wir sind schon deutlich über die Zeit. Ich fasse mich ganz, ganz kurz. Pflanzen, das Wort kam ja schon häufiger vor. Pflanzen überstehen so stürmische Zeiten, wie wir sie auch im Leben manchmal haben, weil sie tiefe Wurzeln schlagen. Und wir waren als Familie, hatten das Vorrecht, in den Pfingstferien in Florida zu sein. Und ihr seht hier ein Foto aus den Everglades. Das sind diese Sümpfe im Süden Floridas. Und unser Tourguide, also unser Tourführer dort, hat uns einiges darüber erzählt und er sagte, diese Pflanzen, Mangroven nennt man sie, diese Pflanzen sind einzigartig, denn zum einen in ihrer Wachstumsphase können sie 3 Meter pro Jahr wachsen. Und damit meinte er nicht prinzipiell nur nach oben, sondern vor allem auch nach unten. Und wenn ihr hier so ein bisschen unten die Bilder sieht, man erkennt es nicht so gut, das sind keine trockenen Äste, sondern das sind alles Wurzeln. Und die treiben ihre Wurzeln kreuz und quer nach unten, durcheinander, nebeneinander her und sind deshalb ganz schön stabil. Und Florida wird ja immer wieder von Hurricanes und anderen Unwettern heimgesucht. Und die Everglades, ganz besonders diese Mangrovensümpfe, die werden davon nicht berührt. Sie sehen nachher genauso aus wie vorher, gerade wegen dieses stabilen Wurzelwerks, das kreuz und quer und ganz tief in die Erde hineingeht. Und ich wünsche mir, dass mit der Vision, mit diesem Schwerpunkt geistlich zu wachsen, das auch bei uns persönlich und bei uns als Gemeinde passiert. Dass wir selber tiefe Wurzeln schlagen in unser Fundament, in das, was Jesus für uns getan hat, aber dass diese Wurzeln auch kreuz und quer gehen und uns als Gemeinde miteinander verbinden, sodass, wenn dann Stürme auf uns zukommen, als Gemeinde oder auch bei einzelnen Leuten persönlich in ihrem Alltag, dass wir uns dann gegenseitig halten, tragen, Stabilität geben können und dass wir dann nachher nicht nur nicht anders aussehen als vorher, sondern dann sogar etwas passiert, wir geistlich mit Jesus erlebt haben und Vertrauen gewachsen ist, so wie wir es gerade von Hessen aus gehört haben.